Nun zu der Frage, was predigt man, wenn man nicht weiß, ob das vielleicht die letzte Predigt ist, denn wir sind nicht mehr die Jüngste. Ich habe es mal von einem Pastor gehört, der 105 Jahre alt war und sein Terminkalender war ausgebucht. Ja, da habe ich gedacht, das ist immer wieder mein Ziel. Also wer in 23 Jahren noch hier ist, vielleicht kann ich da noch mal die Predigt halten. Wahrscheinlich nicht. Was sagt man, wenn man nicht weiß, ob dies vielleicht die letzte Predigt ist, die man euch mitgeben kann als Gemeinde auf eurem Lebensweg? Der Gemeinde, wo wir mal so den Anfang machen durften. Dann kam ich natürlich auf ein sehr wichtiges Wort von unserem Herrn Jesus. Ein Wort, das Jesus selbst gesprochen hat. Und zwar eine Bitte an die Gotteskinder, an seine Nachfolger. Und das wäre in Matthäus Kapitel 6. Und wer die Bibel mit hat, bitte aufschlagen. Wir lesen da viel vom Beten. Und als ich dachte, was kann ich der Gemeinde mitgeben? Nichts ist so wichtig in der Gemeinde als das Gebet. Das Gebet, welches auch die Beziehung zu Gott und auch die Beziehung zueinander wirkt. Und das haben wir ja in Matthäus Kapitel 6, Verse 5. Ich lese mal 5 bis 8 zuerst. Da heißt es, wenn du betest, so sollst du nicht sein wie die Heuchler, die gerne stehen und beten in den Synagogen und auf den Ecken der Straßen, auf dass sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Türe zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten öffentlich. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleich sein. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, ehe denn ihr darum bittet. Einmal soweit. In diesem wird einmal klar gesagt, zuerst einmal nicht, was wir beten sollen, sondern wie wir nicht beten sollen. Es gibt natürlich auch ein verkehrtes Gebet. Es wird überall in der Welt wird heute gebetet. Damals wurde auch viel gebetet in Jerusalem, im Tempel und Israel. Aber Jesus sagt, da wird viel verkehrt gebetet. Gebetet, um gesehen zu werden. Also das Erste, was der Herr hier haben will, ist, dass wir unauffällig beten. Nicht, dass sie an uns denken, wenn wir beten, sondern dass sie in das Gebet einsteigen können. Und wir sollen kurz beten, heißt es. Das Vaterunser ist ein 30-Sekunden-Gebet. Ja? Die Lehre hier in diesem Vorwort ist, einmal unauffällig beten, kurz beten, im Kämmerlein beten. Prüfen wir unser Gebet, unser Gebetsleben. Etwas Wunderbares, was ich immer wieder so erlebt habe, ist auch das Gebet in der Stille. Ich weiß noch, als Jugendlicher bin ich einmal am Sonntag nicht zum Gottesdienst gegangen, sondern in den Wald an einem Bach hingesetzt und die ganze Zeit dort mit dem Herrn Jesus verbracht. Das habe ich noch nie vergessen, wie der Bach so schön da rauscht und ich höre, als ob die Stimme Gottes zu mir redet. Die Zeiten des Gebets im Kämmerlein, die können ganz lang sein, die können tagelang sein. Das Beten ist so wichtig für uns. Nehmt euch Zeit und auch nachts, wenn ich mich zu Bette lege, dann sage ich erst einmal, ich liege dort auf meinem Kissen, sage, also Herr, wie war der Tag? Sag mir, was ich so gut gemacht habe, sag mir, was ich schlecht gemacht habe. Da sagte mir vielleicht mal, also Lorenz, da war nicht alles in Ordnung, was du da gemacht hast und gesagt hast. Da sage ich, ach ja, verzeih. Aber dann manchmal denke ich, da lächelt er sogar und sagt, Lorenz, das hast du super gemacht. Gebet. Wie ist unser Gebetsleben? Nehmt euch Zeit, mit dem Herrn zu reden. Das Kämmerlein-Gebet. Allein mit dem Herrn. Also jetzt geht er dann weiter von der Haltung im Gebet zu dem Inhalt. Und da lese ich, was wir zwar sehr gut kennen, ich lese trotzdem. Darum sollt ihr so beten. Vater unser in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Also zuerst, warum sollen wir beten? Das Vaterunser haben wir hier, aber warum? Einmal, weil Jesus sagt, darum sollt ihr beten. Es ist ein Befehl Jesu, weil er weiß, dass wir ihn brauchen. Deshalb sollen wir beten. Und weil darin alle geistlichen und auch physischen, seelischen Bedingungen und Bedürfnissen eingeschlossen sind. Alles im Leben ist eingeschlossen in diesem Vaterunser, das werden wir heute noch sehen. Und in dem Unser reihen wir uns ein mit den Christen in der ganzen Welt. Wir beten nicht unser Vater im Himmel für uns alleine hier, sondern von allen, die überall in der Welt nun versammelt sind und den Herrn anbeten. Es kann auch unser Leben verändern und Menschen können sogar durch das Vaterunser zum Glauben kommen. Ich habe gelesen von einer russischen Schriftstellerin, Tatjana Gordycheva. Sie war eine vollblutige Atheistin und sie war suchend. Sie wusste nicht, wo soll sie suchen. Und dann hat jemand empfohlen, nehmen Sie doch ein Yoga-Buch. Jetzt hat sie ein Yoga-Buch genommen und plötzlich kommt sie auf eine Seite, wo es heißt, lesen Sie bitte 10-mal das Vaterunser. Ja, und wahrscheinlich, dass es da drin steht, nicht? Also, aber das waren Übungen, nicht? Zu machen 10-mal das Vaterunser. Und sie fängt an und liest es beim 6. Mal, sagt sie sich, das ist aber komisch, ich bete zu einem Gott, den es überhaupt gar nicht gibt. Das kann nicht sein. Aber da fängt sie an zu denken und überlegt und überlegt und überlegt und folgedessen kommt sie zum lebendigen Glauben und wird ein Zeuge Jesu Christi durch das Vaterunser. Ihr könnt es auch empfehlen, dass Leute mal wieder das Vaterunser beten. Wir waren in Traunstein, wir müssen eine Zwischenhaltung machen, gerade am Freitag. Da saßen wir und aßen dort am Dez, was früher Dez hießen in Traunstein. Da schaut jemand uns immer wieder so an und ich denke, das ist aber komisch, weil wieso schaut er uns immer wieder so an? Das sind ja schon über 30, 40 Jahre, seit wir in Traunstein waren. Als wir dann gingen, kommen die zwei auf uns zu und sagen, sind Sie Herr Wackendie? Ich sage, ja. Wer sind Sie? Ja, ich bin der Herr Bo. Ich sage, das gibt es doch nicht. Ich hatte seine Frau damals getauft. Und jetzt begegnen wir uns wieder. Und dann fragte ich, wie geht's Ihnen im Glauben? Ich habe hier die Predigt am Freitag. Kommen Sie doch auch. Ach, sagt die Frau, ich habe nichts mehr mit der Gemeinde zu tun. Ich sage, kennen Sie das Vaterunser? Ja, von früher. Ich sage, versprechen Sie mir eins, beten Sie das Vaterunser. Und ich hoffe und bete, dass durch das Vaterunser diese Frau, das heißt die Tochter von der Frau, die ich getauft habe, denn die Frau war schon gestorben, dass sie jetzt das Vaterunser betet. Also ihr könnt es auch ruhig weitergeben als ein Zeugnis, habt ihr mal wieder das Vaterunser gebetet. Und wenn wir es beten, natürlich können wir durch die verschiedenen Anliegen in dem Gebet anhalten und gehen. Gut, also das Vaterunser, das bildet natürlich eine Kreuzform. Da haben wir einmal die drei Dein Bitten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, dein Name werde geheiligt. Und dann haben wir die vier Unser Bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute, unsere Schuld vergib uns, führe uns nicht in Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Das ist vielleicht eine kleine Hilfe als Gedächtnis. In diese zwei Richtungen finden wir natürlich auch in dem Gebot der Liebe. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und deinem Nächsten wie dich selbst. So sehe ich oft das Kreuz. Diese zwei Beziehungen sind einfach ganz wichtig in unserem Leben. Und nun zu unserem Text selber. Zu den drei Dein Bitten. Dein Name werde geheiligt. Man fragt sich, wie wird sein Name geheiligt? Wie entstand nun der Name? Wie ist sein Name? Das hat Mose einmal gefragt. Wenn ich nach Ägypten gehe und die Leute mich fragen, wer hat dich gesandt, wie ist dein Name? Und Gott antwortet einfach, ich bin der Ich Bin. Ja? Ich bin der ewig Seiende. Und aus diesem entstanden die vier Buchstaben Jahwe. Wir haben noch dann dazu getan, später auch das Wort Jehova. Dieser Name wird 6800 Mal im Alten Testament gebraucht. Was soll das heißen? Jesus ist der ewig Seiende. Er bleibt ist von Ewigkeiten, bleibt auf Ewigkeit. Das haben wir auch da noch von Jesus gesagt. Er ist derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Und das ist so wichtig für uns zu wissen. Er ist der, der ewig ist. Und heilig bedeutet abgesondert von allen anderen. Es gibt keinen so wie Jesus. Früher hat man bei Christiwahl das Lied gesungen, keiner ist wie Jesus so rein und voller Wahrheit. Millionen Menschen rühmen den Herrn der Herrlichkeit. Ich kenne es weiter nicht, ich habe es immer wieder gesucht, das steht ja jetzt im Internet, habe ich es nicht gefunden. Aber das ist eine wunderbare Wahrheit. Und die Jünger haben es auch immer wieder gesagt, es gibt in keinem anderen Heil als in dem Namen Jesus. Jesus ist einzigartig, der Einzige, der retten kann. In einer Zeit, wo Menschen sagen, es gibt viele Wege zu Gott, das stimmt nicht. Es gibt nur den einen, der da sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wir heiligen seinen Namen, wenn wir ihn als Einziger absetzen von allen anderen, als unser Retter und Heiland. Der Chor oder die Sänger haben gesungen, du bist der Höchste, o Herr. Das hat mir gefallen. Du bist der Höchste. Das heißt, geheiligt werde dein Name. Und dann dein Reich komme. Es geht um die Herrschaft Gottes, wo er der Herr ist, wo er der König sein kann. Das heißt mal in meinem Leben. Da will Jesus König sein. Es ist auch kein geografisches Reich, sondern er regiert in den Herzen derer, die ihn aufnehmen. Und die Frage, die ich doch jedem stellen möchte, ist er der Herr in deinem Leben? Das heißt, kann er bestimmen über alles in deinem Leben? Dann müssen wir ihn natürlich auch darum fragen. Wie komme ich dann in dieses Reich Gottes? Und dann antwortet Jesus selber, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und geboren wird man in dem, dass man Jesus im Leben aufnimmt. Das Reich Gottes kommt zu uns, wenn das Evangelium verkündigt wird. Und Jesus sagt auch, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Aber er sagt auch, das Reich Gottes ist bei euch gewesen. Also das Reich Gottes ist so wie ein Gnadenzug, der einfach im Bahnhof hier in Wels reinkommt. Der Gnadenzug ist da, die Einladung ist da, kommt, steigt ein. Aber eines Tages zieht der Zug auch weiter. Entweder bei unserem Ableben oder bei dem Kommen unseres Herrn. Und wie lange wir in dieser Welt leben, was weiß kein Mensch. Etwas kann über Nacht geschehen. Die Frage ist, bist du eingestiegen? Und wenn nicht, das wäre meine größte Bitte, mein größter Wunsch, wenn jemand hier ist, der noch nicht eingestiegen ist, steig heute ein. Das Reich Gottes ist jetzt hier gegenwärtig. Und Jesus bittet, komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Bist du mal bewusst eingestiegen? Dann steig heute ein. Der Gnadenzug geht weiter. Ob er wiederkommt, das weiß man nicht. Denn Gottes Reich ist jetzt, es ist aber auch zukünftig. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist gegenwärtig, inwendig, sichtbar und auch wachsend. Und es wird von Liebe regiert. Nicht von Gewalt, wie es in dieser Welt immer wieder geschieht. Das macht unsere Welt kaputt. Jesus heilt unsere Welt. Aber das Reich ist zukünftig, und dann denke ich an die Offenbarung, Kapitel 11, Vers 15. Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und Christus geworden, und er regiert von nun an auf ewig. Dann denke ich an Händels Messias, wo es immer wieder am Schluss sagt, von nun an auf ewig, Halleluja, Halleluja. Wunderbar, wenn wir dieses Reich erreichen. Viele, die damals hier in der Gemeinde waren, liebe Leute, manche, die wir zum Herrn führen durften, die sind schon wieder beim Herrn und warten auf uns. Eine wunderbare Begegnung, wenn wir dort am Fest des Lammes einmal wieder Gemeinschaft haben. Und nun zu deinem Wille geschehe, Wie im Himmel, so auf Erden. Da fragt man sich, wie geschieht der Wille Gottes im Himmel? Nun, er geschieht einmal, die Engel sind voll da, geschieht spontan, komplett, ohne Murren, ohne Klagen. Und deshalb gibt es auch keine Sünde im Himmel. Da gibt es kein Leid, keine Tränen, keine Lüge, keine Kriege, kein Verbrechen, weil der Wille Gottes im Himmel getan wird. Und Gott möchte, dass der Wille Gottes auf Erden getan wird. Hier sollte eigentlich kein Leid sein. Aber wenn Menschen nicht in den Willen Gottes einsteigen, dann geschieht das immer wieder. Dann kommt alles durcheinander. Hier kommen wir auf den besonderen Willen Gottes. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denken wir an das geholfen werden. Wir helfen Menschen am besten, wenn wir ihnen das Evangelium weitersagen. Jesus war so ein Freund der Sünder. So war er bezeichnet. Er hatte viele Sünder als Freunde. Die Zöllner, die Prostituierten, die Kranken, die Armen, die Reichen, die hatte er als Freunde. Und die Frage ist, wie viele nichtchristliche Freunde haben wir? Da müssten wir mal unsere Hände ausstrecken zu den Menschen, die ohne Jesus sind. Die Menschen, die er liebt, die er so gern ins Reich Gottes reinhaben möchte. Wird das unser Anliegen sein, dass wir sein Wille tun? Wir müssen hinein in die Welt, so wie Licht und Salz und Sauerteig. Dann ist es der Wille Gottes, dass auch Gemeinden entstehen. Und das war immer wieder mein Anliegen hier in Österreich, in Bayern und jetzt auch hier im Osten. Dresden ist schon lange dran, hätten schon lange eine Gemeinde anfangen sollen. Und für Österreich habe ich oft gebetet, ich frage nicht, wann es das letzte Mal ist, dass eine Gemeinde hier neu entstanden ist in Österreich. Vielleicht weiß ich nicht genug von dem, was hier geschieht. Aber ich glaube, wir sollten noch mehr beten. Herr, lass mehr Gemeinden hier entstehen. Seid bereit, hinauszugehen in Gegenden, um dort ein Salz und ein Licht zu sein, dass dort wieder ein Kern entsteht, hier und da, durch Bibelkreise und sonst was. Er will, dass Gemeinden entstehen. Dann zu den vier unser Bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Manche finden das als ein komisches Gebet. Wir können ja zum Laden gehen, warum müssen wir ja doch beten? Wir merken hier, auf den ersten Seiten der Bibel, da sind es drei Aufgaben, die Gott den Menschen gegeben hat. Einmal arbeiten, zweitens essen und drittens vermehren. Im Neuen Testament heißt es, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also hier gehört das alles zusammen. Wenn wir nun beten, unser tägliches Brot gib uns heute, so beten wir um Kraft und Gesundheit, unser Brot auch zu verdienen. Das gehört einfach dazu. So gilt dieses für alle körperlichen Bedürfnisse unseres Lebens, wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Es heißt auch nicht, gib mir mein tägliches Brot, sondern gib uns unser tägliches Brot. Mir ist es dabei eines Tages aufgefallen, das schließt natürlich die Flüchtlinge aus Syrien ein. Gib uns unser täglich Brot. Wir beschränken unser Uns sehr oft auf unsere Familie oder Gemeinde. Uns, das heißt, die ganze Welt braucht heute Brot. Und da wollen wir uns einbringen lassen. Wir haben so viele Leute in unserer Gemeinde, etwa 80 unserer Leute in der Gemeinde arbeiten als Freiwillige beim MCC. Das ist das Mennonitische Zentrale Komitee und bei den Gleaners, die machen Suppen. Die gehen in Kleider und Hilfsmittel, gehen in die ganze Welt, um den Hunger zu stillen. Sogar nach Nordkorea wird das MCC gebraucht, um dort diese Not zu lindern. Ich denke an einen Pastor, der mal gesagt hat, er hätte geträumt von einem Festessen, ein Riesenfestessen. Und alle saßen an einem reich gedeckten Tisch, an einer Tafel. Aber keiner aß, denn die Arme eines jeden waren steif. Und so konnten sie natürlich das Essen nicht zum Mund bringen. War unmöglich, eine Tragödie. Alles Essen ist da, niemand kann essen. Bis plötzlich einer drauf kam, er konnte ja mit seinem steifen Arm dem anderen füttern. Ja, und sobald aßen alle und alle wurden satt. So heißt es natürlich auch. Wirf dein Brot übers Wasser und Jahr nach Jahr und Tag kommt es wieder zu dir zurück. Geben wir doch weiter, was wir haben. Nun kommen wir von den körperlichen Bedürfnissen zu den seelischen. Und natürlich, da haben wir auch unser Problem. Wir haben viele kranke behinderte Leute, aber wir haben noch mehr geistlich behinderte Leute. Hier folgen dann folgt eine Kette von drei Gliedern. Einmal vergib uns, das Herz wird rein. Dann führe uns nicht in Versuchung, das Herz bleibt rein. Und dann erlöse uns von dem Bösen, das Herz lebt befreit, erlöst. Wenn wir beten, vergib uns unsere Schuld, so beten wir oder bekennen wir, dass wir als Gotteskinder sündigen. Sonst bräuchte man das ja nicht zu beten. Und das wusste Jesus. Jesus wusste, dass wir sündigen würden. Deshalb das Gebet. Gottes Kinder sind belastet. Deshalb heißt es Schuld. Denn Schuld drückt wahnsinnig, verursacht schlaflose Nächte. Gottes Kinder müssen etwas unternehmen. Das heißt hier bekennen. Und Gottes Kinder müssen auch anderen vergeben. Nur so vergibt Gott. Und eins ist klar, Gott vergibt Sünden. Er erhört Gebet. Gottes Kinder sündigen. Aber das ist ein Unterschied zwischen, ob ein Gotteskind sündigt oder ob ein Nichtchrist sündigt. Denn wenn ein Nichtchrist sündigt, dann steht er vor einem Richter. Der Richter gibt das Urteil Tod. Wenn ein Christ sündigt, steht er vor einem Anwalt. Denn er hat einen Herr, der für seine Schuld gestorben ist. Und dieser Anwalt steht dann zu ihm. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Das ist die Vergebung, die wir als Christen haben und auch brauchen. Es gibt drei Bereiche der Vergebung. Vergebung der eigenen Schuld. Schuld gegen Gott. Seine Gebote habe ich nicht gehalten oder unterlassen. Schuld gegen Menschen, wo ich gelogen oder gestohlen oder jemand verletzt habe. So wie bekennen, vergibt Gott. Das heißt, erst die Person um Vergebung bitten und dann Gott um Vergebung bitten. Dann gibt es die Vergebung der Schuld anderer, wenn sie darum bitten. Und Petrus hat auch gefragt, wie oft soll ich dann vergeben? Jesus sagt 70 mal 7. Also da sind keine Grenzen. Wenn jemand dich darum bittet zu vergeben, es gibt aber Fälle, wo Leute darum bitten, der andere vergibt nicht. Dann darf man wissen, der hat auch keine Vergebung. Also vergeben wir. Dann gibt es noch einen Bereich und der ist noch ein wenig schwieriger. Vergebung unserer Schuld, wenn der andere nicht darum bittet. Was soll ich dann auch noch vergeben? Der andere müsste doch bekennen, um Vergebung bitten, bis ich, nein. Vergib, auch wenn er nicht darum bittet. Wichtig ist, ich habe Vergebung anderer. Aber Jesus am Kreuz hat auch gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wer war gemeint? Die Soldaten, vielleicht der Pilatus, die ihm die Nägel in die Hände geschlagen haben. Er betet, die haben nicht um Vergebung gebeten, aber er vergibt. Vergeben, ein Mann wird erschossen, er ist tot. Die Frau und die Eltern vergeben, öffentlich im Fernsehen, vergeben sie. Der Mann war Martin Luther King und das waren seine Frau und Eltern. Ein Ehemann geht fremd. Die Frau vergibt. Freunde enttäuschen, man vergibt. Menschen misshandeln einem, man vergibt. Jemand schlägt tiefe Wunden ins Herz, man vergibt. Vielleicht kommen manche Erinnerungen hoch, was Menschen uns getan haben. Sie quälen uns im Leben. Wir können diese Menschen vielleicht nie in die Augen schauen. Was können wir tun? Die leben vielleicht glücklich, Wenn jemand so gesagt hat, nicht zu vergeben ist wie Rattengift schlucken und dann warten, bis die Ratte stirbt. Aber die Ratte stirbt nicht und die meisten haben vielleicht vergessen, dass sie dich verletzt hat. Aber du trägst immer noch dieses Gift in dir, die Schuld, die schlaflose Nächte immer wieder verursacht. Möchten wir nicht das loswerden? Deshalb, was tun? Vergib. Bitte Gott, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Eine Hilfe ist vielleicht einfach mal anzufangen, für diese Leute zu beten. Wir teilen Menschen oft in zwei Gruppen, die Guten und die Schlechten. Wir gehören natürlich zu den Guten. Aber dann bräuchten wir nicht das Vaterunser beten. Vergib uns unsere Schuld. Prüfen wir uns doch. Ich möchte vielleicht, dass wir uns einen Moment verneigen. Verneigen wir uns, schließen wir die Augen. Das ist eine wichtige Sache, die Sache der Schuld. Ich habe es oft erfahren, dass Menschen darunter leiden. Prüfen wir uns in der Stille einmal. Kommen Ereignisse hoch, wie zum Beispiel, du wurdest ungerecht behandelt von den Eltern. Kinder wurden ungerecht behandelt von ihren Eltern. Der Lehrer hat dich ungerecht behandelt. Ein Chef hat auf dich geschimpft, ungerecht. Ein Nachbar hat was gemacht, das dich gestört hat. Es gab vielleicht Erbschaftsärger. Vielleicht Freunde oder ein Ehepaar hat dich enttäuscht oder verletzt. Böse Nachreden oder andere schwierige Vorkommnisse. Was immer jetzt in deinem Gedächtnis vorkommt, sag einfach, Jesus, ich vergebe ihnen. Bitte vergib mir. Dann sag, Gott sei Dank, ich habe die Sache jetzt los. Amen. Vergib uns unsere Schuld. Führe uns nicht in Versuchung. Martin Luther hat immer gesagt, am Abend bete ich, vergib mir meine Schulden, in der Früh bete ich, führe mich nicht in Versuchung. Denn da kommen sie gleich. Und Versuchungen haben wir überall. Das ist ein sehr wichtiges Gebet für heute. Da heißt es, lese, wir gehen schnell über die anderen. Erlöse uns von dem Bösen. Wir wissen, wer der Böse ist. Und die Erlösung kommt auch von dem Bösen. Und dann zum Schluss heißt es, es geht fast wie zum Anfang wieder, dein ist das Reich. Wir beteten, dein Reich komme, dein ist das Reich. Egal wie es auf Erden heute zugeht, dein ist das Reich. Dein ist die Kraft. Diese brauchen wir immer wieder. Wie oft fühlen wir uns einfach so K.O. und so schwach? Ich kann nicht weiter. Hast du das mal gesagt? Ich kann nicht weiter. Dann betest weiter unser. Dein ist die Kraft, die strömt in unser Leben, wenn wir dieses beten. Und dein ist die Herrlichkeit. Wir haben oft das Lied gesungen, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. So fängt das Gebet im Himmel an, Vater im Himmel, und endet auch jetzt wieder, dein ist die Herrlichkeit im Himmel. Ich hoffe, dass das Vaterunser, dass wir es kennen. Wenn wir es nicht kennen, lernen wir es doch auswendig. Und wenn wir es kennen, machen wir es so, dass wir bei jedem Satz einmal anhalten und fragen, wie kann ich seinen Namen heiligen? Wie kann ich seinen Wille tun? Tue ich seinen Wille? Das ist, was ich der Gemeinde mitgeben möchte. Falls ich nicht mehr eine Predigt hier halten kann, behaltet im Gedächtnis das Vaterunser. Und wir werden noch weiter für euch beten. Der Herr segne euch.